Ich habe es angesichts der, wenn man so will, sozialen Lage erstens im Prinzip für nützlich und nötig gehalten, mal wieder über ein altes Thema zu sprechen, was vielleicht vielen geläufig ist, was die, die mal eine Marx-Schulung gemacht haben im K1, auch schon mal richtig systematisch durchgenommen haben, was aber aktuell wieder solche Formen annimmt und unter Selbstverständlichkeiten subsumiert wird, die man einfach nicht auf sich beruhen lassen kann, dass ich über das Thema der Lohn, das Lohnverhältnis als, wenn man so will, den gesellschaftlichen Skandal mal reden will. Sehr passend auch noch einerseits, weil wir beim letzten Mal ja über das Geld, also praktisch die andere Seite des Lohnverhältnisses geredet haben. Zweitens aber auch aktuell aus ganz anderen Gründen, wie gesagt, weil jetzt, jeder wird es ja mitgekriegt haben, mit dem GDL, mit der GDL-Affäre, also diese Eisenbahner-Auseinandersetzung, die nationale Aufregung, dass es überhaupt mal eine Mannschaft gibt, egal aus welchen Gründen, da will ich mich jetzt gar nicht drüber auslassen, die mal aus dem gängigen gewerkschaftlichen Konsens, aus dem üblichen Ritual ein Stück ausschert und Forderungen stellt und was das alles an Debatten, an Aufruhr ergeben hat. Also aus all solchen Gründen möchte ich dieses Thema hier mal wieder ein paar grundsätzlichen Überlegungen, teils altbekannt, teils vielleicht neu vorstellen und kann gleich sagen, also ich habe auch so einen kurzen Gliederungszettel gemacht, der ist für heute wurscht, ich sage das dann schon, die drei Punkte, aber das läuft auf eine Zweiteilung des Themas hinaus. Also ich will heute, soweit es geht, das Lohnverhältnis als solches, die Lohnform, nach ihren verschiedenen Seiten, die darin steckenden Konsequenzen behandeln und sozusagen in einem zweiten Termin, der ja schon feststeht im Dezember, dann die dazugehörige Abteilung, nämlich die Gewerkschaft und den Sozialstaat in einer eigenen Veranstaltung zum Thema machen. Einfach deswegen, weil es dann doch so viel ist, dass das nicht in, also ich zumindest nicht in eine Sitzung habe reinpacken können. Zur Einleitung möchte ich vielleicht ein paar beliebig vermehrbare Schlaglichter einfach auf die Realität dessen werfen, was so Lohnfrage, die soziale Frage heutzutage heißt, wie es eigentlich um die Abteilung in der Gesellschaft steht, um die Mannschaft, die vom Lohn lebt und wie diese Lage wahrgenommen und besprochen wird. Und da ist es als erstes mal so eine Meldung, die vor zwei Tagen durch die Zeitung geht. Gefährliche, gefühlte Niedriglöhne heißt ein Kommentar. So einfach die jährliche Statistik des Bundesarbeitsministers, der festgestellt hat, dass der Lohn so niedrig ist wie 1986. Die Menschen verdienen nicht mehr, obwohl doch der Reichtum enorm gewachsen ist. Man könnte ja auch ganz banal sagen, naja, das ist ein, wenn man so will, wurscht wie statistisch erfasst, eine Tatsachenfeststellung, dass die Masse, die vom Arbeitslohn lebt, insgesamt ärmer geworden ist. Zumindest im Verhältnis zum Reichtum und vielleicht ja auch, das wäre ja dann zu fragen, dadurch, dass der Reichtum mehr geworden ist. Vom Verhältnis zum Reichtum ist aber in den Meldungen und in den Kommentaren überhaupt nur in einer einzigen Form die Rede, nämlich die Gewinne wachsen, es ist Aufschwung, der Lohn nicht so. Geht das in Ordnung, so ungefähr, wie wenn es bloß eine Frage der Verteilung wäre, was den einen und was den anderen jeweils zusteht. Wenn es aber bloß das wäre, Statistikfanatiker, die eigentlich nichts anderes sonst zu tun haben, als mit Statistiken irgendwelche Tatsachen zu belegen, die sie eben damit belegen wollen, machen sich eine Mühsal daraus in den Kommentaren, den Aussagewert dieser Statistik in Zweifel zu ziehen. Und einfach den schlichten Sachverhalt, na offenbar ist der Lohn nicht übermäßig gestiegen, einfach zu relativieren und irgendwie wieder aufzulösen. Also die Statistik trügt mit interessanten Argumenten. Ich lese mal nur eins vor. Richtig ist aber auch, dass der Zeitungsartikel und die ihm zugrunde liegende Statistik in die Irre führen. So wird suggeriert, dass die Menschen heute ärmer wären als 1986. Tatsächlich aber ist die Kaufkraft gleich geblieben. Der Durchschnittsbürger kann sich von seinem Gehalt also genau so viele Fernseher oder Autos leisten wie seinerzeit. Da wird also im doppelten Sinn der Witz des Vergleichs angestrebt. Das Urteil, naja, man geht davon aus, dass das Leben teurer wird, dass auf der anderen Seite alles reicher wird. Also stellt man auch fest, dass die gar nicht mehr haben. Also irgendwie vergleichsweise ärmer geworden sind. Jetzt wird ja ein anderer Vergleich gewählt. Naja, irgendwie können sie sich doch noch dasselbe kaufen. Wie viel das dann für sich ist, ist wieder auch gar keine Bemerkung wert. Also 1986 zählt dann einfach, naja, da waren sie ja reich, also sind sie es jetzt vergleichsweise auch noch. Aber noch schöner, über die wahren Verhältnisse im Lande sagt diese Durchschnittsbetrachtung zudem nur wenig aus, vor allem deshalb, weil sich das Gehaltsgefüge durch die Einrichtung eines Niedriglohnsektors in den letzten 20 Jahren erheblich ausgeweitet hat. Konkret, viele Menschen verfügen heute über weniger Kaufkraft als 1986, viele andere dagegen über deutlich mehr. Also das ist schon ein Argument, das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die massenhaft geringer Verdienenden, also der Finger zeigt drauf, na klar, eine riesige Mannschaft ist entschieden ärmer geworden, wird jetzt hier als Beweis dafür angeführt, dass man eigentlich insgesamt gar nicht davon reden kann, dass da mehr Armut eingerissen ist, weil irgendwo anders haben sich ja die Einkommen vermehrt. Also massenhaft anerkannte Billiglöhne, das soll den Lohnbefund relativieren, weil eben andere besser gestellt sind. Und noch ein Argument, das dann wiederum ratifatz, ich führe nur noch mal schnell an. Durch die Subventionierung von Minijobs und 1-Euro-Kräften züchtet sich, also der Sozialstaat, ein Heer von geringer Verdienenden heran, das den Durchschnittsverdienst nach unten zieht. Immer größere Teile des Einkommens werden dem Geldhunger der Sozialversicherungen preisgegeben. Also auch ein interessantes Argument, die Leute sind ärmer geworden, eigentlich nur dadurch, dass der Staat Löhne subventioniert, also dass er die Armutslöhne gar nicht so arm lässt, wie sie eigentlich sind, sondern mit Geld subventioniert und zweitens, dass er sich Sozialkosten leistet. Also dass der Staat Geld vom Lohn einbehält, weil er die Lebenslagen, die mit dem Lohn verbunden sind, für die Mannschaft von oben regelt, weil die Leute sonst dazu gar nicht fähig sind. Also dieser staatlich geregelte Lohnteil, der wird jetzt auf den Kopf gestellt, nämlich der Lohn wäre eigentlich höher, wenn bloß der Staat sich diese lästigen Sozialkosten nicht leisten täte. Also das landet dann wirklich bei der zynischen Forderung, der Staat soll die Sozialkosten senken, die Leute also irgendwie für ihre Notlagen mehr selber haften lassen, individuell zahlen lassen, weil dann wären sie reicher. Dabei behandelt sie der Staat ja längst so, nämlich als zu senkende Kostenbelastung, das nur nebenher. Das zu der Abteilung. Ein zweites Schlaglicht auch aktuell jetzt an der Debatte über die Regelung der Mindestlöhne da im Brief- und Post- und Paketgewerbe, nämlich die langdauernde Mindestlohndebatte. Also eine Diskussion darüber, sollte der Staat nicht generell und branchenspezifisch Lohnuntergrenzen festlegen. Und wie hoch sollen die sein? Sollen sie überhaupt sein? Aktuell bei der Post durch Politik, die Postunternehmensleitung selber und die konkurrierenden Unternehmen praktisch verhandelt, nämlich über irgendeine für alle passende Regelung, Mindestlohnregelung. Der Sachverhalt, der dem zugrunde liegt, ist ja kein Geheimnis. Da sind offenbar ziemlich flächendeckend Löhne eingerissen, von denen nicht normal zu leben ist. Lauter Lohnverhältnisse, die die Leute zumal mit Familie nicht ordentlich erhalten. Und zweitens enthält diese Debatte ja das Eingeständnis, dass der Staat nötig ist, dass es sonst gar keine Grenzen nach unten so ohne weiteres gibt, dass die Unternehmer keine respektieren und die Gewerkschaft offenbar keine durchsetzt. Also insofern ein ziemlich weitreichender negativer Offenbarungseid über das Lohnarbeitsverhältnis heute, sollte man meinen, über die sozialen Zustände im Land. In der Debatte wird die Sache ganz anders genommen. Nämlich noch nicht mal als, was ja schon zynisch genug wäre, Auftrag an den Staat, na dann zieh wenigstens mal gewisse Grenzen ein, weil es muss doch für eine elementare Absicherung der Leute gesorgt sein, wenn sie schon arbeiten. Es kann doch nicht angehen, dass es eben Working Poor gibt, dass das zu einem Normalzustand wird. Leute, die arbeiten und trotzdem erklärtermaßen nach allen hier gültigen, schon gar nicht unbescheidenen Maßstäben einfach zu wenig Geld haben, sondern diese Frage einer Lohnuntergrenze wird sofort unter einen anderen Gesichtspunkt subsumiert, nämlich die Frage, was bedeutet das, was leistet das für die Konkurrenz der Unternehmen. Also jetzt bei der Post ausdrücklich der ausgehandelte Mindestlohn und die Debatte darüber kennt gar kein anderes Argument, als dass das alte Postmonopol ist weggefallen. Soll man jetzt, kann man jetzt, will man der Post durch Mindestlöhne, die ihren Kontrahenten, ihren Konkurrenten bestimmte Lohnkosten aufnötigen, sowas wie einen Ersatz für ihr altes, eben staatliches Postmonopol verschaffen. Die Konkurrenten umgekehrt argumentieren vom Standpunkt, das können und wollen wir uns nicht leisten, diese schäbigen 69 oder was da ausgehandelt war. Und die Politik mischt sich ein und sagt, einigt euch doch auf für alle verträgliche Untergrenzen, natürlich unterhalb dessen, was da von der Post ausgemacht worden ist. Und auch was die Debatte generell angeht, argumentieren eigentlich die Befürworter vom Mindestlohn vor allem mit einem nationalen Standortargument, und das heißt, einen Mindestlohn braucht es, um deutsche Unternehmer vor unliebsamer ausländischer Billigkonkurrenz zu schützen. Da ist also erstens unterstellt, das muss man sich mal zu Gemüte führen, dass Billigarbeiter aus anderen Ländern der Not sie dazu bereit macht, sich halt billiger zur Verfügung zu stellen, für weniger Geld zu arbeiten, selbstverständlich als solche hier eingesetzt werden. Und zweitens, dass, wenn man da gewisse Grenzen einzieht, das daher kommt, weil leider Gottes und vielleicht aus gewissen übergeordneten Argumenten deutsche Unternehmen die deutsche Arbeitskraft nicht gleich auf dieses Niveau senken sollen oder können, und dass die Unternehmen aber darunter leiden und es deswegen so etwas wie eine gesetzliche Grenze vielleicht als Abhilfe für diesen Konkurrenznachteil braucht. Kaum ist das Argument in der Welt, melden sich Ablehner und sagen, na, das geht ja auf keinen Fall. Das schlägt ja den deutschen Unternehmern selber ein Konkurrenzmittel aus der Hand. Das macht für sie die Löhne zu teuer. Und es wird damit klargestellt, dass deutsche Unternehmen längst selber mit solchen Billiglöhnen, mit solchen eben Löhnen, wo es heißt, die bedrohen uns von außen, kalkulieren und agieren. Also so weit kann man mal zweierlei feststellen. Nämlich, das sind so zwei, drei Dokumente für das, was hierzulande an zivilisatorischem Fortschritt unterwegs ist. Die Lohnverhältnisse heute sind eigentlich lauter Dokumente der Rücksichtslosigkeit, also Szenarien sozialer Nöte, die mit dem Wachstum einhergehen, immerhin in einem der reichsten Länder. Und zweitens, offensichtlich haben die, die diese Verhältnisse besprechen oder betreuen, auch keine Scheu, den Marxisten Recht zu geben, weil sie reden mit bemerkenswerter Direktheit vom Gegensatz vom kapitalistischen Bedarf in Sachen Lohn und Leistung und dem Bedarf der arbeitenden oder arbeitslosen Menschen, vom Gegensatz zum nationalen Wachstumsinteresse, erklären das für selbstverständlich und zum gültigen Anspruch an die Beschäftigten und Unbeschäftigten und sagen, dass denen Rücksichtnahme eigentlich, wenn, dann hauptsächlich und nur aus Gesichtspunkten höheren nationalen Wohls, unternehmerischer Konkurrenz und so weiter zustehen. Woran liegen diese Verhältnisse? Es gibt ja eine offizielle Auskunft, die insbesondere die Gewerkschaft vertritt, die heißt, naja, das sind Auswüchse, da handelt es sich um keine ordentlichen Lohnverhältnisse. Der Staat kümmert sich zu wenig darum, die Unternehmerschaft versäumt ihre sozialen Pflichten. Also da wird mit der Vorstellung argumentiert, wenn das ordentlich geregelt wäre, dieses Verhältnis, wenn es staatlich richtig betreut wäre, gewerkschaftlich umfassender und durchschlagender mitbestimmt wäre, dann ginge das schon in Ordnung. Also dann käme auch ein richtiges Verhältnis von Lohn und Leistung zustande, das würde es dann bringen. Ein gerechter Abgleich von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen an Arbeit und Geld. Skandalöse Verhältnisse, also die, die sich für skandalös erklären, die gibt es danach eigentlich nur, weil das Lohnverhältnis nicht so ausgestaltet ist, wie es sein sollte. Und das erfährt dann auch immer mal eine gewisse öffentliche Zustimmung. Ja, es gibt unsoziale Auswüchse, um dann wieder prompt dazu überzugehen zu der Fortsetzung. Und das ist eine gesellschaftliche Last, das belastet die Gesellschaft, das ist eine Verzerrung der Konkurrenz, das ist ein Schaden für den Standort. Deswegen, weil die Gewerkschaft so ausdrücklich auf der Trennung von Auswüchsen und ordentlich geregelt, sähe es doch ganz anders aus, rumreitet. Ein drittes Schlaglicht. Alles als Vorbemerkung für die paar Grundsätze, die ich dann erläutern will, wo kommt das her? Was liegt dem wirklich zugrunde? Also ein Schlaglicht mal auf die Regelung von Lohn und Leistung, so wie sie dann heute gewerkschaftlich mitbestimmt existieren. Ein neuer Eingruppierungsmanteltarifvertrag einer Gewerkschaft wird bei der IG Metall wird gefeiert als Errungenschaft. Die geben an mit, sie haben den Unterschied zwischen Arbeitern und Angestellten beseitigt. Sie haben endlich eine moderne, den bei ihnen inzwischen gewöhnlichen Arbeitsverhältnissen, Arbeitsplätzen angepasste, gerechte Zuordnung von Lohn und Leistung hingebracht, weil sie Beurteilungskriterien von Arbeitsplätzen ausgehandelt haben, nach denen die bewertet und dann der Lohn für solche Plätze neu bestimmt worden ist. Ich will von dem Ganzen nur ein Ergebnis aufschließen. Ich sage später noch was zu der Eigenart dieser Sorte Arbeitsplatzbewertung. Aber nur mal im Vorhinein ein Ergebnis vielleicht, das jeder mitgekriegt hat und das eigentlich für sich spricht. Nämlich nach diesem Vertrag sind die Leute neu eingruppiert worden Und das Ergebnis dieser neuen von der Gewerkschaft gefeierten Leistungsgerechtigkeit ist, dass ein Großteil der neu eingestuften Lohnansprüche verliert und so behandelt wird, wie wenn die Unternehmer sie jetzt nach Leistungskriterien objektiv gesehen bisher glatt zu viel bezahlt hätten. Es ist schon verrückt. Also da, wo mal gerechter Lohn wirklich ausdrücklich zum Prinzip der Auseinandersetzung zwischen Gewerkschaft und Unternehmern eine Einigung gemacht wird, wir bewerten das gerecht, was Leistung wert ist, führt es glatt zu einer groß organisierten Minderbewertung, zu einem Angriff auf die bisherige Bezahlung und zu einem ausufernden Streit um diese Eingruppierungen. Also auch soweit schon ein Hinweis darauf, dass gerechter Lohn gewerkschaftlich mitorganisiert gerechter Lohn offenbar weder etwas Objektives noch etwas für die Geldbedürfnisse derjenigen, die da mit einem gerechten Lohn bedacht werden, übermäßig Dienliches ist. Noch ein Blick auf eine andere Seite, nämlich neben diesen ausgeklügelten Verträgen, die da eine gerechte Einordnung, ein ordentliches Lohnarbeitsverhältnis bestimmen sollen, gibt es auf der anderen Seite, ja das ist ja auch kein Geheimnis, nicht abnehmend, sondern eher wachsend, einen ganzen Sumpf von ungeregelten, brutalen Arbeitsverhältnissen jenseits aller tariflichen Bestimmungen. Völlig ungesicherte Beschäftigungsverhältnisse, Beschäftigte, die kriegen, was halt ihr Anwender gerade für nötig hält. Hungerlöhne halt im wörtlichsten Sinn. Nicht mit geregelten Arbeitszeiten, sondern was gerade für nützlich befunden wird an Arbeitseinsatz. Die nicht mal normal wohnen, sondern entweder in Lager eingepfercht sind oder rumtransportiert werden, wo sie gerade gebraucht werden und so weiter und so weiter. Also mitten im modernen Sozialstaat die übelsten Formen der, wenn man so will, Tagelöhnerei und der ungesicherten Arbeits- und Lebensverhältnisse. Noch einmal wieder die Frage, woran liegt das? Und wieder dieselbe und hier erst recht offizielle Antwort, wo das überhaupt so für einen Skandal befunden und mal besprochen wird. Und nicht gleich für leider Gottes geboten oder wenn schon nicht geboten, dann für zu regeln erklärt wird. Ja, das sind Auswüchse. Das sind Auswüchse, da fehlt es eben an ordentlich staatlich, gewerkschaftlich betreuten Regelungen. Mit denen könnte und müsste dann der Mensch auch zufrieden sein. Belegt, bewiesen wird das eigentlich mit einem weiteren, wenn ich so will, Schlaglicht, einem weiteren Skandal im Grund der sozialen Verhältnisse, nämlich der massenhaften Arbeitslosigkeit. Gegenüber denen kann sich doch sowieso jeder glücklich schätzen, der beschäftigt ist. Umgekehrt kann man es ja auch mal ganz billig nehmen und feststellen, dieser massenhafte Zustand von Arbeitswilligen, dass sie gar keine haben, dass sie beschäftigungslos sind, also mehr oder weniger mittellos, also erklärtermaßen schlechter gestellt als diejenigen, von denen man sagt, dass sie ein Auswuchs des Elends sind. Ja, wenn die mittellos sind, das gehört offenbar auch zum eingerichteten, zum etablierten Lohnarbeitsverhältnis hierzulande. Und noch ein letztes aktuelles Schlaglicht. Alle diese, also alles, was ich jetzt das so im Vorlauf bringe, möchte ich dann mit meinen Erläuterungen dann wieder einholen, also die Notwendigkeiten und Gründe davon zeigen. Deswegen noch ein letztes Schlaglicht auf die modernen Beschäftigungsverhältnisse. Das sind die in Mode gekommenen sogenannten Standortsicherungsverträge oder Beschäftigungssicherungsverträge. Da verkünden Unternehmen, ja so wie bisher geht es nicht weiter. Uns kann man die bisherigen Beschäftigungsbedingungen einfach nicht mehr zumuten. Zuzumuten ist dagegen der Belegschaft erstens eine umfangreiche Reduktion der Leute, die überhaupt beschäftigt sind. Und für den Rest, der dann unter deren Beschäftigung wird gesichert läuft, heißt es, das hat seinen Preis und der Preis ist weniger Lohn. Die Streichung von allen möglichen Zusätzen, Lohnteilen oder einfach umstandslos, auch das kommt ja immer mehr in Mode, 10% oder mehr Lohn runter und auf der anderen Seite längere Arbeitszeiten. Das interessante Gegenversprechen, eben was mit Beschäftigungssicherung da von Seiten der Unternehmer abgegeben wird, heißt, dann erhalten wir den Standort, dann lohnt es sich glatt für uns hier weiter zu produzieren und dann kündigen wir nur einvernehmlich und dann bleiben die anderen Arbeitsplätze bis zu irgendeiner Jahreszahl, die ist dann relativ kurz, 1, 2, 3 Jahre. Und regelmäßig mit der Klausel, es sei denn, es kommt etwas dazwischen. Also in Form einer Abmachung auf Gegenseitigkeit, wo da Beschäftigung gegen, aber der Preis ist, alle Bedingungen der Beschäftigung werden geändert. Ein einziger schlichter Anschlag auf die Belegschaft, ein Umsturz ihrer bisherigen Umstände, abgemacht und ausgehandelt mit den Betriebsräten. So viel sollte also mit diesem Vorlauf klar sein. Von Auswüchsen kann da gar keine Rede sein. Die Sache hat offenbar System. Die ist betreut, die ist staatlich organisiert, die ist gewerkschaftlich, betriebsrätlich mitgeregelt. Und so viel sollte aus der Besprechung, die ich da angedeutet habe, auch klar geworden sein. Mit Lohn und Leistung ist zwar über die Lebensumstände eigentlich eine Mehrheit von Leuten entschieden, aber wenn es öffentlich, offiziell um Lohn und Leistung, um die richtige Ausgestaltung des Lohnverhältnisses geht, dann gilt dieser Maßstab, also dass der Lohn Lebensmittel ist, eigentlich keineswegs als Maßstab, dann zählt keineswegs als entscheidender Gesichtspunkt, was Lohn und Leistung für die bedeuten, die da arbeiten, sondern dann wird das alles verhandelt vom Standpunkt entweder der Wirtschaft als Kosten oder auch als Kaufkraft, vom Standpunkt des Staats als Steuerquelle oder auch als Soziallast, vom Standpunkt der Kassen, die einfach die Kosten nicht mehr tragen können. Also Sozialfälle, alte und neue Armut werden eingeordnet als Belastung der Gesellschaft, des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Und diese Entgegensetzung, so zynisch sie sein mag, und das will ich dann mal ausführen, die ist eigentlich durchaus sachgerecht. Weil Lohn und Leistung, Arbeit gegen Geld, das ist nämlich ein praktizierter Gegensatz. Also deshalb sollte diese Aufzählung von, wenn man so will, Skandalen eben auch nicht der Skandalisierung dienen, sondern ich will mal ein paar Argumente gegen das Lohnverhältnis selber, damit auch gegen diese Rede von, was in Ordnung geht und was Auswüchse sind, gegen das Prinzip Arbeit gegen Geld als solches in die Welt setzen und hier vorstellig machen. Also Einwände gegen das Praktische, gegen die praktisch gültigen Prinzipien von Lohngerechtigkeit. Weil diese Prinzipien, dieses Verhältnis bringt eigentlich notwendig all das hervor, was als Skandal gebrandmarkt wird und das, was dann aber auch als ordentlich als Glück, nämlich als ein halbwegs ordentlicher Arbeitsplatz gezählt wird, den eben heute zu haben, ja schon das eine Errungenschaft ist, für die der Mensch dankbar sein soll. Also das gliedert sich in drei Teile, nämlich erstens die elementaren Prinzipien des Lohnverhältnisses. Zweitens, wie die Lohnformen als Hebel für den Unternehmenszweck funktionieren. Und drittens, wie das heutzutage entwickelt ist zu einem Regime des Kapitals über ein selbstgeschaffenes Reservoir an frei verfügbaren Arbeitskräften und was davon die Wirkungen sind.